Vermögensverteilung in Deutschland. Deutschland wird amerikanischer. Die Einkommensunterschiede haben in Deutschland so stark zugenommen wie in kaum einem anderen Industrieland. Das berichtete in dieser Woche der Spiegel und berief sich dabei auf eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Mit dieser Entwicklung würde sich eine wachsende soziale Kluft ergeben, die immer mehr den Verhältnissen in den USA ähnele. Weiter ausgeführt, die Ungleichheit bei der Einkommensentwicklung sei unter deutschen Arbeitnehmern stärker gewachsen als in den meisten anderen OECD-Ländern. Aber im Vergleich zu den restlichen Industrieländern stünde Deutschland noch gut da. Das Verhältnis zwischen höchster und niedrigster Einkommensgruppe betrage im Durchschnitt 1:9. Das hat sich verändert. 2008 sei bei Deutschland das Nettogehalt der obersten 10% nur 8-mal so hoch gewesen wie das der untersten 10%. Wenn Sie jetzt zahlenmäßig nicht mitgekommen sind, keine Angst, wir dröseln das alles nochmal auf, die Entwicklung, einige Zahlen. Die OECD-Studie nehmen wir jetzt nochmal ganz genau unter die Lupe. Ich sage wir und meine, es macht Katharina Schüller. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nähern wir uns erstmal an beim Thema Einkommensungleichheit. Da spricht der Artikel von einem Gini-Koeffizienten. Was ist ein Gini-Koeffizient?
Ein Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß und es misst, wie gleichmäßig eine Verteilung ist, hier die Einkommensverteilung. Ein Wert von 0 heißt, alle haben das gleiche Einkommen, beim Wert 1 verdient einer alles. Also je höher der Gini-Koeffizient, desto ungleicher. Laut Spiegel lag sein Wert in Deutschland 1985 bei 0,25 und 2008 bei 0,3, ist also gestiegen. Damit nähert sich angeblich die Ungleichheit in Deutschland den Verhältnissen in den USA an. Die haben einen Gini-Koeffizienten von 0,38. Das Problem ist aber, der Gini-Koeffizient wird berechnet aus Einkommensstichproben und das sind eben nur immer mehr oder weniger genaue Schätzungen.
Gibt es denn andere Erhebungen, die der erwähnten Studie widersprechen?
Ich habe zuerst mal beim Statistischen Bundesamt geschaut. Das sagt, der Gini-Koeffizient für Deutschland liegt seit 2005 bis heute ganz konstant bei 0,29. Es gibt Schwankungen zwischen den Bundesländern von 0,25 bis 0,32. Dann gibt es auf der Webseite der United Nations University beim World Institute for Development Economics Research eine Excel-Tabelle mit Gini-Koeffizienten aus 161 Ländern und von circa 1950 bis 2006. Für Deutschland und das Jahr 2004 sind zwei Gini-Koeffizienten aus zwei Quellen angegeben. Beide Werte unterscheiden sich um 0,03 im selben Jahr. Der Spiegel dramatisiert jetzt einen Anstieg von 0,05 über 23 Jahre. Für 1985 gibt es auch zwei Werte, 0,3 und 0,35. Da liegen zwar die gleichen Daten zugrunde, aber einmal ist der Gini-Koeffizient berechnet für Personen und einmal für Haushalte. Und dann kommt noch dazu, vor 1990 sind es in Deutschland Werte für den Westen, danach für Gesamtdeutschland. All das macht einen Vergleich ziemlich problematisch.
Also für alle, die bei Zahlen immer sofort in den Sekundenschlaf verfallen, wir reden über den Gini-Koeffizienten, der, kann man zusammenfassen, je höher der ist, desto ungleicher ist die Einkommensverteilung. Wir haben jetzt festgestellt, richtig soweit, Katharina?
Richtig.
Wir können feststellen, es gibt große Unterschiede zwischen den Gini-Koeffizienten ein und desselben Jahres. Wie können die entstehen?
Ja, schon die Berechnungsmethode ist nicht eindeutig. Es spielt nämlich eine wichtige Rolle, ob man zum Beispiel 10 Einkommensgruppen bildet oder nur 5 Gruppen. Ein Gini-Koeffizient aus grob gruppierten Daten ist fast immer kleiner als einer aus fein gruppierten Daten. Ist ja eigentlich logisch, denn innerhalb der Einkommensgruppen verdienen auch nicht alle das Gleiche. Und diese Ungleichheit erfasst man umso besser, je genauer man misst. Dann kommt es darauf an, ob man sich Haushalte anschaut oder Personen, nur Erwerbseinkommen oder auch andere Einkunftsarten, nur Steuerzahler und so weiter und so fort. Und schließlich beruhen diese Gini-Koeffizienten auf Stichproben, zum Beispiel dem sozioökonomischen Panel, der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, einer Steuererhebung oder dem Mikrozensus. Aber nie sind alle Einkommensbezieher eines Jahres erfasst. Und wenn dann auch noch in diesen Stichproben Daten fehlen, wird es richtig schwierig. Zum Beispiel hat das Deutsche Institut für Wirtschaft im Mai 2011 die Ersetzungsmethode geändert für die fehlenden Daten im sozioökonomischen Panel. Und was ist passiert? Die Kinderarmutsquote ist um fast 50% gesunken, nur durch eine kleine statistische Änderung.
Ich meine, wir haben darüber sogar noch gesprochen. Also ich fasse auch hier zusammen, unterschiedliche Gini-Koeffizienten entstehen durch unterschiedliche Messungen oder Datenlagen.
Ja.
Wenn man jetzt aber trotzdem der OECD vertraut, was ist denn da dran an der Befürchtung, dass sich Deutschland bezüglich der Ungleichheit den Verhältnissen der USA annähert?
Ja, also wenn man jetzt mal der Einfachheit halber einfach nur einen linearen Anstieg annimmt, also dass es immer gleichmäßig nach oben geht, dann sieht man sofort, dass sich Deutschland ganz und gar nicht den USA annähert. 1985 betrug nämlich der Abstand beim Gini-Koeffizienten zwischen Deutschland und den USA 0,09. 2008, 23 Jahre später, waren es noch 0,08. Wenn es so weitergeht, dann dauert es noch eine ganze Weile, bis Deutschland amerikanische Verhältnisse hat. Beide Länder treffen sich dann bei einem Gini-Koeffizienten von 0,7 und zwar im Jahr 2192.
Das
also wenn sich da überhaupt was annähert, dann sehr, sehr langsam.
Okay, die OECD sagt aber, in Deutschland hätten sich die Einkommen der Gut- und Schlechtverdienenden stark unterschiedlich entwickelt, daher die zunehmende Ungleichheit. Was ist an diesem Argument dran?
Es werden ein paar Zahlen genannt. Das reale Haushaltseinkommen sei bei den untersten 10% zwischen Mitte der 80er und Ende der 90er um 0,1% gestiegen, bei den obersten hingegen um 1,6%, also viel mehr. Aber dieser Zeitraum passt ja gar nicht zur anderen Aussage, denn da geht es um Mitte der 80er bis 2008, also fast bis heute. Das klingt nach einem Detail. Aber in der Tat entstehen und verschwinden solche angeblichen Trends, wenn man sich einen passenden Zeitraum wählt. Das zeigen zum Beispiel zwei unterschiedliche Auswertungen des sozioökonomischen Panels durch das Roman-Herzog-Institut und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung war im Januar diesen Jahres. Wenn man die Jahre 2004 bis 2009 analysiert, dann schrumpft die Mittelschicht. Fängt man mit dem Jahr 1993 an, dann bleibt der Anteil der Mittelschicht ziemlich konstant. Der gleiche Trick funktioniert, wenn man sich die Einkommensschere anschaut, also den Unterschied zwischen hohen und niedrigen Einkommen. Und je nachdem, was man dann auch noch als Bezugsbasis nimmt, kann man das Ganze verharmlosen und sagen, die Lücke hat sich über 17 Jahre nur um 2 bis 5% vergrößert. Oder man kann es ganz dramatisch darstellen und sagen, die geringen Einkommen sind um 27% langsamer gewachsen als die mittleren, die hohen aber um 74% schneller. Das sind alles richtige Aussagen, man muss sich nur die Statistik passend auswählen.
Mhm. Was ist denn mit anderen Argumenten, etwa dass immer mehr Menschen nur noch in Teilzeit tätig seien?
Es stimmt, die Anzahl oder besser gesagt auch der Anteil von Teilzeitbeschäftigten wächst. Die Teilzeitquote hat sich seit 1984 auf 22% verdoppelt. Das treibe die Einkommensschere weiter auseinander, sagt jedenfalls der Spiegel. Nun sagt aber auch die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, dass die Beschäftigtenquote seit zwischen 1998 und 2008 um 10% gestiegen ist. Es arbeiten also heute mehr Leute als früher. Und da muss man sich natürlich fragen, was haben die vielen Teilzeitbeschäftigten vorher gemacht? Mhm. Waren die Vollzeit tätig oder waren es Hausfrauen? Sind sie freiwillig in Teilzeit oder nicht? Und eins ist auch wichtig, das gesetzlich verankerte Recht auf Teilzeit, das haben Arbeitnehmer ja erst seit dem 1. Januar 2002. Es ist also gar kein Wunder, dass es früher weniger Teilzeitbeschäftigte gab.
Aber einen Zusammenhang zwischen der Einkommensungleichheit und dem Anstieg der Teilzeitbeschäftigung, gibt es den schon?
Es gibt schon eine Anhaltspunkte dafür. Ist immer noch die Frage, ist das jetzt Korrelation oder Kausalität? Aber man erkennt in einer früheren OECD-Studie auch seit der Einführung des Teilzeitgesetzes, also nach dem Jahr 2001, einen Anstieg des Gini-Koeffizienten. Davor war es 5 Jahre lang relativ ruhig, war sehr gleichmäßig und zwischen 1989 und 1985 gab es auch einen starken Anstieg. Aber der ist auch kein Wunder, denn das war ja die Zeit nach der Wiedervereinigung und in der DDR waren die Einkommen viel näher beieinander. Das musste sich auch erstmal angleichen. Also die Zusammenhänge, die da mit der Einkommensungleichheit hergestellt werden, die sind durchaus plausibel. Aber man muss das ja nicht zwingend negativ sehen. Ein Recht auf Teilzeit ist mit Sicherheit was Positives und zum DDR-Lohnzettel wollen wahrscheinlich auch die wenigsten zurück.
Es ist mal wieder Zeit, ein Fazit zu ziehen. Das bleibt natürlich dir überlassen. Ist die OECD-Studie ein Grund zur Sorge oder ist sie das nicht? Was meinst du?
Akut schon mal gar nicht. Die ganzen Zahlen und Argumente stammen aus einer OECD-Studie von 2008. Die hat die OECD im Mai 2011 nur noch mal zusammengefasst. Der Spiegel bringt es jetzt im Dezember. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, von drohenden amerikanischen Verhältnissen zu sprechen, denn seit 1985 gehen die USA und Deutschland bei Gini-Koeffizienten mal ein bisschen auseinander, mal ein bisschen zusammen. Da sehe ich überhaupt keinen Trend. Aber die Einkommensungleichheit ist ein Thema, mit dem kann man die Ängste der Menschen schüren. Und eine Lücke ist in meinen Augen sehr wohl viel zu groß, nämlich die Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und die wird nicht kleiner, wenn man Statistiken für Schlagzeilen missbraucht. Und das ist, finde ich, als Statistikerin schon ein Grund zur Sorge.
Das sagt Katharina Schiller, unsere Statistikerin.